Deutschlandfunk Interview.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Keine Überraschung, dass das Wort des Jahres geworden ist. Zeitenwende. Olaf Scholz im Bundestag am 27. Februar, drei Tage nach Kriegsbeginn. Eine Rede, in der er eine 180-Grad-Wende in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik angekündigt hat. Und jetzt ist das Jahr rum. Die Ukraine ist nicht besiegt, dank westlicher und auch dank deutscher Hilfe. Und trotzdem sind viele ernüchtert von Deutschlands Politikwechsel in Deutschland, aber auch international. Denn Deutschland wird bei den Waffenlieferungen als Bremser wahrgenommen. Die Modernisierung der Bundeswehr kommt nicht so recht in Gang. Und jetzt ist auch noch ein Russlandspion beim Bundesnachrichtendienst enttarnt worden, der offensichtlich sensible Daten nach Moskau weitergegeben hat. Reden wir drüber. Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin ist einer der renommiertesten Militärexperten im deutschsprachigen Raum. Und jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Gressel.
Guten Morgen.
Ist Deutschland ein Sicherheitsrisiko für die NATO?
Das wäre etwas überspitzt ausgedrückt. Das Problem ist, Deutschland hat natürlich in den letzten 30 Jahren gehörig geschlafen und ist jetzt in einer sehr langsamen Art und Weise das aufzuholen. Das ist sozusagen Teil dieser Frustration, die sich hier breit macht, weil natürlich die Erwartungshaltung eine andere ist. Deutschland ist in Europa die größte Wirtschaftsmacht. Es ist die größte Landmacht. Wir sind ja im Gegensatz zu Großbritannien und Frankreich jetzt nicht unbedingt die maritime Macht, die in Ostasien Besitzungen hat. Das heißt natürlich die Verteidigung der Ostgrenze etc. Das ist alles, sind alles Dinge, die man eher in den Kompetenzbereich Deutschlands einordnet. Und deshalb ist natürlich die Erwartungshaltung jetzt an Deutschland international und natürlich auch die Erwartungshaltung innenpolitisch durch die eigene Bevölkerung an die Bundeswehr, an die Verteidigungsministerin, an den Kanzler eine andere, als das jetzt zum Beispiel in Spanien der Fall ist.
Kann Deutschland Zeitenwende?
Also wenn man sich mal anschaut, aus was die Zeitenwende besteht, die bestand ja nicht nur aus Bundeswehr, dann ist das Bild durchaus gemischt. Ich würde das so in etwa Zeitenwende in grob drei Kategorien gliedern. Das eine war die wirtschaftliche Entflechtung zu Russland. Das begann auch in der Zeitenwende-Rede mit der Ankündigung, Nord Stream 2 nicht zu vollenden. Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich das erfolgreichste Kapitel. Und da muss man auch sagen, das ist eigentlich überraschend, das erfolgreichste Kapitel, wenn wir uns vor einem Jahr die Wirtschaftsprognosen und die Panikmache von vielen deutschen Vorstandsvorsitzenden ansehen, dann ist all das nicht eingetroffen. Wir haben die ersten funktionierenden LNG-Häfen, was also für ein strategisches Infrastrukturprojekt in Deutschland unter einem Jahr in Dienststellung schon Rekordzeit ist. Also ich erinnere mich ja da an Flughäfen, die deutlich länger dauerten. Und wir werden nächstes Jahr mit der Inbetriebnahme von weiteren, auch mit dem sozusagen mit den immer größeren Einfließen dann auch von vertragsgebundenem LNG eine Besänftigung des Gaspreises haben. Da muss ich sagen, das war gut und also auch international, wenn man mit Leuten aus der Kommission redet, wenn man mit Leuten aus unseren Nachbarländern redet, die sagen, das war schon gut organisiert. Jetzt natürlich Hiccups gab es, die ganze Atomenergiedebatte lassen wir jetzt mal sozusagen, Klammer jetzt mal wohlwollend auf, aber so grosso modo hat das funktioniert. Ja? Dann kommt sozusagen die Bundeswehr dran, ja, und da wird natürlich das Bild dann schon deutlich durchwachsener. Die 100 Milliarden sozusagen von der Ankündigung bis zum Budgetgesetz dann auch als Sondervermögen durchzubringen, war mal eins. Dann die ganzen schwerfälligen Beschaffungsentscheidungen, für was man das dann beschafft. Dann sozusagen die ganze Streiterei mit der Prioritätensetzung, das ewige Chaos mit der Munition, auch das sozusagen die geringe Prioritierung von Munitionsbeschaffung, obwohl man weiß, dass durch den Verbrauch in der Ukraine eigentlich in der gesamten NATO jetzt der Bedarf hoch ist, und dann sozusagen die Verwunderung, dass man sich bei der Industrie hinten anstellt, wenn man als Letzter kommt und bestellt, das war jetzt nicht das Meisterstück. Und ich würde sagen, die vergessenste Dimension, die wäre eigentlich komplett vergessen, wenn dieser Spionageskandal jetzt wäre, ist die ganze nachrichtendienstliche Dimension. Denn Ohne wirkliche nachrichtendienstliche Unterfütterung kriegen wir Sanktionen nie wirklich wasserdicht. Wir brauchen ja auch Überprüfungsmethoden in Drittstaaten, in denen etwa Sanktionsumgehungsunternehmen eingerichtet werden durch die Russen. Wir müssen uns wappnen gegen subversive Bedrohungen, gegen Unterwanderung, gegen Aufklärung in unserer strategischen Infrastruktur. Der ganze Cyberbereich ist immer noch zu wenig diskutiert. Das ging auch in den ganzen Zeiten, Wenden, Reden und Debatten, die sich seither entsponnen, immer ein bisschen unter. Und jetzt werden wir ja quasi durch diesen Skandal mit der Nase hineingetreten. Das ist noch etwas, wo wir erheblichen Nachholbedarf haben.
Das war jetzt, glaube ich, die längste Antwort in der Geschichte aller Frühsendungen des Deutschlandfunks. Aber es war ja auch eine große Frage, also keine völlig nachvollziehbar. Bleiben wir mal beim letzten Bereich, der Cyberabwehr. Hat das Vertrauen der westlichen Partner in Deutschland da gelitten?
Das Vertrauen der westlichen Partner in Deutschland in diesem Bereich, muss man leider sagen, war schon vorher nicht besonders hoch. Das liegt an vielen Dingen. Das liegt erstens daran, dass politisch gewollt durch mehrere Regierungen die ganze Bearbeitung des Problemfalles Russlands keine hohe Priorität hatte, obwohl Russland in Deutschland enorm aktiv ist und war. Das war ja nicht nur mit dem Tiergartenmord schon so. Das war vor allen Dingen vorher sozusagen zur Wirtschaftsspionage, Technologiespionage und anderen Themen so. Das Zweite ist so, dass Deutschland, das ist natürlich jetzt historisch bedingt, im Bereich der Spionageabwehr, aber auch der Spionage schwach aufgestellt ist. Man hat die Dienste haben wenig Kompetenzen. Spionageabwehr, also die Abwehr ist auch noch zersplittert durch die föderale Struktur des BVTs. Das BVT ist auch nicht sozusagen hat auch andere Schwergewichtsthemen etc. Und die Koordinierung funktioniert nicht so, wie sie sein soll. Die Möglichkeiten, technische Mittel gegen Bedrohungen anzuwenden, ist sehr langwierig, sehr kompliziert. Hat natürlich seine historischen Wurzeln. Deutschland nach 1945 hatte sozusagen keine gute Erfahrung mit Geheimdiensten und Nachrichtendiensten. Man verließ sich vor allen Dingen auf die alliierten Mächte, die in Deutschland waren, die dort die meisten nachrichtendienstlichen Kompetenzen für Deutschland wahrnahmen. Das Problem ist, die Weltlage hat sich geändert. Deutschland ist jetzt nicht mehr der Frontstaat des Kalten Krieges und die britischen und amerikanischen Dienste wollen sich eigentlich um andere Weltregionen, um andere Dinge kümmern, weil sie alle Hände voll zu tun haben und können jetzt sozusagen nicht, ich sag's mal jetzt ein bisschen überspitzt, Deutschland babysitten in diesem Bereich. Das geht nicht mehr. Deutschland will aber nicht ausziehen, sozusagen.
Verstehe.
Aus dem bequemen Haus.
Da braucht es auch noch eine gedankliche Zeitenwende. Schauen wir auf die Waffenlieferung. Da verfolgt Deutschland ja auch einen sehr vorsichtigen Kurs, möchte keine Leopard-2-Panzer liefern, obwohl das von einigen immer wieder vehement gefordert wird. Verfolgt Deutschland damit eigentlich einen grundlegenden anderen Kurs als der Rest Europas beispielsweise, als beispielsweise Frankreich mit diesem vorsichtigen Ansatz?
Das ist schwer zu vergleichen, weil in Frankreich die Lage, also gerade bei Kampfpanzern, die Lage anders ist. Der Leclerc ist ja nicht mehr in Produktion, es gibt ihn sehr geringen Stückzahlen. Es gab mal in Frankreich vor ein paar Monaten, da haben einige Experten sich angeschaut, was würde es bedeuten, Leclerc an die Ukraine zu liefern. Das würde eine, dadurch, dass man dann Reservegeräte, die für die Materialerhaltung der gegenwärtigen Flotte wichtig wären, würde dann sozusagen die Verwendungsfähigkeit der deutschen Panzerwaffe um mehrere Jahre zurückschneiden. Und man bräuchte dann von der Industrie quasi eine klare Perspektive für den Kampfpanzer der nächsten Generation. Und die kriegt man nicht. Das ist mit dem Leopard 2 anders, weil der in vielen Ländern eingesetzt ist und weil der noch produziert wird. Das ist auch der einzige Kampfpanzer im Westen, der noch produziert wird. Deshalb hat Deutschland da so eine Sonderstellung. Ja? Sonst hätte ja auch die Ukraine in ihrem Lobbying sich nicht auf den Leopard konzentriert, sondern hätte da andere Systeme rausgenommen, weil er eben sozusagen so eine Sonderstellung hat. Generell muss man sagen, es sind natürlich andere Staaten auch vorsichtig. Auch die USA sind vorsichtig, beziehungsweise das Weiße Haus ist vorsichtig, State Department, das Defense Department, weil weniger und bremst hier. Auch in den USA gibt es eine sehr emotionale und auch sehr, sehr lebendige Debatte, was geliefert werden soll, was nicht. Biden steht da auch von vielen Demokraten in der Kritik zu wenig zu tun. Also es ist nicht so, dass diese Diskussion, die sich hier um die Leopards führt, in anderen Ländern nicht so ist. Das Problem, das ich vor allen Dingen hauptsächlich sehe, ist, dass man es nicht begründet, was man eigentlich tut. Also Die sozusagen, da wurde ja im Mai angefangen zu reden über einen NATO-Beschluss, dass man die nicht liefert. Der NATO-Beschluss hat sich dann als Nicht-NATO-Beschluss auch rausgestellt, weil natürlich die NATO selber keine Beschlüsse zu Waffenlieferungen gibt. Das steht ja jedem Staat selber frei. Dann gibt es jetzt ein Fingerpointing in alle Richtungen. Zuletzt wurde sehr viel in Richtung USA gezeigt. Jetzt hat bei Zelensky-Besuch Joe Biden wieder Richtung Europa gezeigt und hat gesagt, ja, also wenn ich euch Kampfpanzer gebe, dann ist sozusagen das zerstört das die NATO, weil die Europäer was dagegen haben. Also das ist alles sehr unbefriedigend, vor allen Dingen, weil das auch nicht wirklich eine vernünftige Politik ist. Also wenn ich sage, ich will die Kampfpanzer nicht liefern, weil mir das zu eskalativer Schritt ist, ja, ja. Dann kann man das ja so vertreten. Ja, dann muss man das aber so vertreten. Und dann vor allen Dingen sollte man noch sagen, unter welchen Bedingungen würde sich das ändern? Weil wenn Russland annektiert, Mobilmachungen einberuft, dann eskaliert ja Russland. Dann kann ich sagen, wenn ich seit Mai das nicht will, weil ich nicht eskalieren will, sollte ich auch beantworten, bei welchen Schritten oder bei welchen Fehlverhalten und unter welchen Umständen ich diese Position überdenken würde, um Russland den Pflock einzuschlagen und sagen, und so weit und nicht weiter. Ja. Das wird aber nie getan, sondern das bleibt immer so ein Nebel, wo das irgendwo drin ist und keiner weiß eigentlich wirklich, wo wer steht und was wir eigentlich machen sollen und mit was man planen könnte oder nicht.
Kann die Ukraine mit dieser westlichen Unterstützung von Deutschland und von den USA, so wie sie jetzt ausfällt, mit dieser vorsichtigen Unterstützung, den Krieg gewinnen gegen Russland?
Also auf jeden Fall ist diese Unterstützung ausreichend, um die Ukraine, oder sagen wir so in diesem Maße, ist sie ausreichend, um die Ukraine in einem gewissen Maße überleben zu lassen. Beim Gewinnen ist es schwierig, weil wir da in verschiedenen Bereichen natürlich in Probleme kommen, dass mit dem Ostgerät irgendwann die Munition und die Ersatzteile knapp werden. Dann kann man sie natürlich auftreiben im Rest der Welt. Die USA haben der Ukraine jetzt 100.000 Schuss Panzermunition für östliche Kampfpanzer beschafft. Da munkelt man, es war entweder aus Pakistan oder aus Vietnam. Mhm. Das Problem ist natürlich, die Bestände an Munition und die Qualität in diesen Staaten ist schwer abschätzbar. Und wir wissen nicht, wie lang diese Vorräte dauern. Das Problem sozusagen spiegelbildlich die Russen ist, solange Putin sieht, dass es hier starke Restriktionen gibt, kann er halt seine Strategie der Kriegsplanung immer darauf ausrichten, dass sozusagen diese Schwächen ihm in einem Abnutzungskrieg zu Hilfe kommen werden. Und wenn wir die Anreize für ihn, sich nach Möglichkeiten umzuschieden aus dem Krieg auszusteigen, werden halt dadurch nicht erhöht, indem man ihm sozusagen Möglichkeiten gibt, den Krieg doch noch zu gewinnen oder zumindest Illusionen gibt, diesen Krieg doch noch gewinnen zu können. Deshalb sehe ich das Ganze ein bisschen skeptisch. Sonst haben wir da halt sehr viel Unwägbarkeiten, die sich schwer berechnen lassen. Aber im Grunde gibt es im Westen das Gerät, das man der Ukraine geben könnte, um sie gewinnen zu lassen. Der politische Wille ist die andere Sache.
Sagt Christoph Gressel, Militärexperte vom Council on Foreign Relations in Berlin. Herr Gressel, vielen Dank für das Gespräch und einen guten Rutsch.
Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals.